Was sich aber auch zeigt, ist, dass wir die Türen einrennen, dass es so eine Organisation wie uns, die genau diese Stoßrichtung und diese Thematik als Kernthema hat, so nicht gab bisher.
Wissen, Orientierung, Verantwortung. Wo gehen wir hin? Auf der Suche nach Antworten für unser menschliches Handeln. Ethik Digital, der Podcast mit Christine Ulrich und Rieke Harmsen.
Herzlich willkommen. Ich bin Rieke Harmsen, Chefredakteurin vom Sonntagsblatt. Und ich mache zusammen mit meiner Kollegin Christine Ulrich, die heute leider nicht dabei sein kann, den Podcast Ethik Digital. Und ich freue mich sehr, Anna Metzner, dass wir dich heute als Gast bei uns haben. Du wirst uns ein bisschen was sagen zu der Konferenz Shift, zu der du auch eingeladen bist. Und vor allem sprechen wir natürlich über deine Arbeit für Algorithm Watch in der Schweiz. Herzlich willkommen. Wie kommst du zu Algorithm Watch? Ich weiß, dass du Mathematikerin bist und Philosophie und Sprachwissenschaft studiert hast, aber eben, wie war dein Weg zu der NGO?
Zunächst mal danke für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Mein Weg war nicht gerade ganz so geradlinig vielleicht. Ich habe Mathematik studiert, ja, Philosophie und Sprachwissenschaft im Nebenfach. Und dann promoviert und war schon während des Studiums mal zunächst Lehrerin an einem Gymnasium für Mathematik und bin dann nach der Promotion zu einem Wissenschaftsverlag und war dort Programmplanerin für Mathematik und Wissenschaftsgeschichte und habe da viel reisen dürfen und es war super interessant, aber mit Familie war das dann irgendwie ein bisschen zu kompliziert, vor allem wegen der Reisetätigkeit. Dann war ich wieder Lehrerin, was mir auch wirklich gefallen hat. Aber irgendwie wollte ich noch mehr bewirken mit dem, was ich mache, auch noch in andere Richtungen gesellschaftlich. Und weil mich Systeme und Zusammenhänge schon immer fasziniert haben, deswegen habe ich auch Mathematik studiert, weil es da eigentlich auch einfach um Systeme geht und wie die funktionieren. Und mich auch das Interdisziplinäre immer irgendwie reizt. Das spiegelt sich ja auch so ein bisschen in meiner Fächerwahl wider. Gleichzeitig bin ich Technologie-Junkie und ein Internet-Junkie und irgendwie hat sich dann das alles so zusammengepuzzelt, dass das irgendwie so ein Wunsch von mir war, auch was zu machen, was nachhaltig ist, jetzt über die Schule hinaus. Und dann kam diese Stellenausschreibung für mich gerade zum richtigen Ort. Also das kam ja, als die Organisation quasi einen Ableger in der Schweiz eröffnet hat, den ich aufbauen und leiten darf.
Warum Algorithm Watch in der Schweiz? Was macht ihr da? Was ist anders als in Deutschland? Warum braucht es das in der Schweiz? Oder braucht es das da ganz besonders?
Es braucht es auf eine Art ganz besonders, weil wir ja nicht in der EU sind. Das heißt, alles, was auf Ebene EU irgendwie besprochen und geregelt wird, gilt für uns nur indirekt. Also es gilt dann manchmal, es hat schon auch Auswirkungen, aber halt indirekt. Das heißt, die ganzen politischen Diskussionen, die sind komplett separat. Die finden anders statt. Und das ist ja quasi nur eine Schiene, die wir fahren. Wir versuchen ja auch, oder wir sind dran, den öffentlichen Diskurs anzukurbeln und da auch eine breite Öffentlichkeit an das Thema heranzuführen, damit dort auch eine eigenständige Meinungsbildung zum Thema stattfindet. Und den Schweizer Diskurs kann man nicht so gut von außen steuern oder beeinflussen. Das funktioniert einfach nicht. Das muss von innerhalb der Schweiz aus passieren. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir hier sind. Es ist auch so, dass Algorithm Watch in der Schweiz schon ein recht großes Netzwerk hatte, bevor wir hier angefangen haben, weil es hier halt auch viel Forschung zum Thema gibt, aber auch Innovation auf der anderen Seite findet sehr viel hier statt. Also es sind so ganz viele verschiedene kleine Gründe, die eigentlich dazu geführt haben, dass es sehr gut passt, dass wir hier auch sind. Und wir sind jetzt in den anderthalb Jahren, die wir hier sind, auch wirklich schon, glaube ich, recht gut angekommen, für das wir eine wirklich sehr junge Organisation sind.
Auf eurer Seite stellt ihr ja zwei, drei verschiedene Projekte vor. Kannst du einfach auch ein bisschen sagen, an welchem Projekt bist du gerade ganz aktuell dran und was möchtest du oder was wollt ihr als Organisation damit erreichen?
Das sind verschiedene Sachen. Zum Beispiel läuft im Moment im Museum für Gestaltung in Zürich eine Ausstellung namens Planet Digital, bei der wir bei einem Exponat mitgemacht haben. Also es war ein gemeinsames Projekt mit der ZHAW, der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Da haben wir Filme gemacht zum Thema unfaire Algorithmen, die da dazu anregen sollen, dass man darüber nachdenkt. Also das ist jetzt ein Projekt, was sich an eine sehr breite Öffentlichkeit richtet. Dann haben wir jetzt gerade eine Petition abgeschlossen, die sich für ein Verbot von automatisierter Gesichtserkennung im öffentlichen Raum in Schweizer Städten einsetzt. Da geht es um eine sehr konkrete politische Forderung.
Wie ist die ausgegangen? Die hat gestern geendet,
ja,
richtig, der Petitionsaufruf?
Richtig, wir hatten uns gewünscht, dass wir 10.000 Unterschriften sammeln und das haben wir erreicht.
Was passiert jetzt damit?
Das wird jetzt eingereicht an den Städteverband und an die größten Schweizer Städte und die Kantonshauptstädte, falls die so klein sind, dass sie nicht bei den größten Städten dabei sind. Weil es eine Petition ist, ist es in dem Sinne nicht so, dass es wie eine Volksinitiative oder so zu einer Abstimmung führt, aber wir hoffen so, dass wir das ins politische Geschehen einbringen können, was auch schon passiert ist. Das sind in, glaube ich, jetzt 4 oder 5 Schweizer Städten Vorstöße passiert oder kommen noch, die genau das fordern, was wir möchten. Und wir hoffen halt auch, den öffentlichen Diskurs auch über das Thema anzuregen.
Es geht, so was du jetzt erzählst, vor allem darum, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und in die Gremien, in die Städte, in die Politik einzugreifen.
Ja.
Das sind eure Hauptstoßrichtungen.
Das sind 2 unserer Hauptstoßrichtungen, ja. Wir machen auch Journalismus oder arbeiten mit JournalistInnen zusammen. Wir machen auch ganz konkrete Handlungsvorschläge für die öffentliche Verwaltung oder auch für Unternehmen, wie man verantwortungsvoll mit Technologie umgehen könnte. Wir sind wirklich in ganz vielen Facetten eigentlich tätig, aber das hat alles halt auch miteinander zu tun. Das eine geht aus unserer Sicht nicht so recht ohne das andere, gehört halt alles zusammen.
Und empfindest du dich und die Organisation da so ein David gegen Goliath? Oder also grundsätzlich, die Themen sind ja einfach gigantisch, mit denen wir uns beschäftigen müssen in diesem digitalen Raum. Oder wie empfindet ihr euch da?
Das ist eine gute Frage, auf eine Art schon, aber also kommt ein bisschen darauf an, wer der Gesprächspartner, Gesprächspartnerin ist oder das Gegenüber. Was wir aber auch festgestellt haben, ist, dass wir offene Türen einrennen mit dem Thema. Dass wirklich alle sich so freuen, dass wir jetzt da sind und was machen wollen mit uns und hören wollen, was wir dazu zu sagen haben. Und dann fällt es mir schwer zu sagen, wir sind da fit, weil wir dann gar nicht so klein sind, wenn so viele andere irgendwie auch da mitziehen möchten. Was sich aber auch zeigt, ist, dass wir die Türen einrennen, dass es so eine Organisation wie uns, die genau diese Stoßrichtung und diese Thematik als Kernthema hat, so nicht gab bisher. Ein Grund ist auch, dass wir dadurch, dass es uns in Berlin schon seit rund 6 Jahren gibt und wir sehr eng zusammenarbeiten innerhalb der Organisation, dass wir die EU-Themen und Gespräche halt auch übertragen können auf die Schweiz und dieses Wissen nutzen können. Das ist relativ einzigartig.
Ich habe auf der Hauptseite ist ja hier euer gemeinsamer Aufruf zu EU-Themen und da haben sich ja wirklich viele Organisationen zusammengetan, ungefähr 10 oder 12, glaube ich, sind. Inwieweit denkst du, dass eben der Zusammenschluss von Organisationen wichtig ist für diese Arbeit? Also ist das unerlässlich? Glaubst du, dass es auch darum geht, an verschiedenen Punkten eben reinzustechen in dieses Thema? Wie wichtig ist Kooperation und Koordination?
Ich denke, es ist schon sehr wichtig und es ist auch wichtig, dass man immer wieder mit anderen auch kooperiert, weil wenn es jetzt um ein Thema geht, dann bildet man eine Allianz mit einer bestimmten Organisation und für ein anderes Thema dann vielleicht wieder mit 2 anderen. Und das zeigt dann halt auch die Allgegenwärtigkeit und die Breite des Themas. Aber wenn man alleine solche Papiere veröffentlicht, dann hat das sicher weniger Kraft, als wenn man das gemeinsam macht.
Kommen wir doch da auch nochmal zu den Inhalten. Also die Forderungen jetzt zu diesen Gesetzen für die digitalen Dienste sind ja doch recht vielfältig. Ihr fordert beispielsweise, dass eben die Verarbeitung von Daten Minderjähriger nicht weiter vorangetrieben wird, dass es einen Zugang bzw. eine Beendigung manipulativer Praktiken gibt. Ihr beklagt so ein bisschen, dass es eben Geschäftsgeheimnisse in den großen Plattformen geschützt werden und fordert sozusagen, dass eben NGOs auch Einblick haben in diese Daten, um Forschung betreiben zu können. Wie nimmst du diese Forderung wahr und vor allem die Diskussion darüber in der EU? Hast du da Einblick und kannst du sagen, dass diese Argumente wirklich ankommen oder ist das sozusagen eine hohle Forderung?
Also ich muss dazu sagen, dass ich natürlich als Leiterin jetzt von Algorithm Watch Schweiz nicht direkt in die Arbeit in der EU Einblick habe, aber meine Arbeitskolleginnen haben das, von daher habe ich das so ein bisschen indirekt. Ich denke, man hat schon gesehen, dass die Arbeit der Zivilgesellschaft hier auch Früchte getragen hat, indem schon im ersten Entwurf dieses DSA Dinge drin waren, die auch wirklich gefordert wurden. Und das sieht man ja auch an diesem Positionspapier, was du da angesprochen hast. Da wird ja auch Lob ausgesprochen an einigen Punkten, weil gewisse Dinge wirklich schon sehr gut umgesetzt sind. Und dann wird halt einfach noch darauf hingewiesen, in welchen Details man vielleicht auch noch genauer hingucken könnte oder das noch ein bisschen besser oder sicherer, sage ich mal, für die Gesellschaft umformulieren könnte. Aber einiges ist da wirklich schon angekommen und wir hatten ja auch, das hast du vorher angesprochen, mit dem Zugang zu Daten, gerade von Social Media Plattformen. Da hatten wir ja als Organisation eine Episode mit Facebook, dass die unsere Forschung verhindern wollten. Mal so ein bisschen abgekürzt ausgedrückt. Und das hat ja dann bis, ich weiß jetzt nicht, welches Gremium von der EU es war, das habe ich jetzt gerade nicht mehr präsent, aber das ist da angekommen, das wurde da aufgenommen. Von daher denke ich schon, dass es was bringt und dass es auch mit einbezogen wird in die weiteren Überlegungen, wie das dann ganz konkret umgesetzt wird.
In der Schweiz gibt es ein Projekt, über das ihr auf eurer Webseite schreibt, dass eben die Polizei plant, dieses Predictive Policing zu nutzen, um eben praktisch Analysen zu machen und zu sagen, so wo könnte denn vielleicht künftig ein Verstoß stattfinden? Das ist ja so ein ganz konkretes Beispiel. Ich weiß, dass in den USA das eben auch schon sehr viel und sehr häufig genutzt wird und dass man da eigentlich schon festgestellt hat, dass es eben zu einem Bias kommt und dass sozusagen man dann bestimmte Problemviertel erst recht als Problemviertel wahrnimmt und eben die gleiche Verstärkung, die in den sozialen Medien geschieht, eigentlich letztendlich dann dort auch stattfindet. Wie schätzt du diese Situation ein in der Schweiz und wie ist da der Sachstand?
Also das Problem ist genau das, was du ansprichst. Also es gibt ja zwei Arten von Predictive Policing sozusagen. Beim einen geht es darum, Einbrüche vorherzusagen oder vorauszusagen, in welchen Gegenden das wohl Einbrüche stattfinden könnten. Und beim anderen geht es darum, Personen zu identifizieren, die GefährderInnen sind. Das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen, aber es funktioniert beides so, dass man mit statistischen Daten historische Delikte anguckt und sich dann anschaut, ja, was ist das für eine Gegend, wo Einbrüche stattgefunden haben und wo häuft sich das? Dann wird die Polizeipräsenz erhöht, dann werden mehr Delikte erfasst, weil die Polizei da ist. Und das verstärkt sich dann doch so selber, bis diese Einbrecherbanden das merken und in eine andere Gegend wechseln. Und das kann das System dann halt nicht voraussagen. Und es ist halt, gerade in den USA hat es dann auch noch mit so Rassenthemen und schlechter gestellte Gegenden und so, also vor allem Menschen mit dunkler Hautfarbe, die dann halt häufiger in Gegenden wohnen, wo dann halt mehr Delikte auch auftreten, dann werden die auch, ja, wird die Gegend noch schlechter. Das ist das eine. Und das andere ist das mit den GefährderInnen. Und da wird halt auch zurückgegriffen auf Daten, die man schon hat. Was waren das für Menschen, die irgendwie gefährlich waren? Wo kommen die her? Was reden die für Sprachen? Was haben die für eine Hautfarbe? Und so weiter. Und das ist halt auch, das verstärkt sich dann halt auch so selber. Und dort ist halt die große Gefahr, dass Menschen abgestempelt werden und das auch nicht wieder loswerden, diesen Stempel. Weil man weiß, dass es in der Schweiz schon solche Listen gibt in einzelnen Kantonen, aber man weiß selber nicht, falls man da drauf ist. Und man weiß vor allem nicht, wie man wieder wegkommt, falls man unberechtigterweise da drauf ist. Und das kann dann halt schon ziemlich verheerend sein. Und was ich persönlich halt auch noch so abschreckend oder unschön finde, ist, dass wir in der Schweiz einen Phishing-Skandal hatten, lange bevor das alles digital gemacht wurde. Daten gesammelt wurden über Menschen, die irgendwie politisch nicht konform waren, denen man dann beispielsweise eine bestimmte Ausbildung verhindert hat oder die Zulassung zu einer bestimmten Hochschule und solche Sachen. Das ist gar nicht so lange her. Und irgendwie kommt es mir so vor, als hätte man daraus nichts gelernt. Jetzt hat man halt einfach eine Technologie, die die Listen erstellt, aber besser ist es nicht unbedingt. Und da ist es halt so, dass das Ganze auch sehr, sehr intransparent ist, dass man nicht überall weiß, wer das wie einsetzt und wie gut diese Systeme sind, weil halt niemand unabhängig Einblick hat in diese Sachen. Bei der Polizeiarbeit kann man das bis zu einem gewissen Grad natürlich verstehen, weil die verdeckt arbeiten können müssen, das ist klar. Aber dennoch gäbe es Möglichkeiten, mit ExpertInnen zusammenzuarbeiten, die auch ja, das vertraulich behandeln und das kann man vertraglich ja auch regeln. Es gibt ja dann auch Firmen, die diese Software herstellen. Die müssen ja dann auch einen Vertrag unterschreiben, dass es vertraulich bleibt. Das müsste eigentlich möglich sein und das ist leider im Moment überhaupt nicht der Fall. Und das ist etwas, was wir uns wünschen würden. Und dann ist es auch so, dass die gesetzliche Grundlage nicht so ganz überall wirklich vorhanden ist. Nicht. Und das sollte eigentlich auch nicht passieren.
Und da jetzt nochmal bei diesem konkreten Fall, wie geht ihr dann dabei vor? Also eben, ihr fordert dann mehr Transparenz, also eine eure Forderung oder eben allgemein, ja, ist ja immer zu sagen, kann es nicht ein öffentliches Register geben? Muss es eine Gesetzesänderung geben? Wie glaubt ihr, könnt ihr da als Organisation eben tatsächlich Veränderungen bewirken?
Also was wir machen können, ist im Hintergrund, das ist halt nicht so sichtbar, politisches Lobbying betreiben, dass wir halt wirklich auf ParlamentarierInnen auf verschiedenen Ebenen zugehen und mit denen auch gemeinsam Forderungen verfassen oder sie dabei unterstützen und beraten. Das ist eine Möglichkeit, die wir haben. Und dann gibt es die Möglichkeit, Vernehmlassungsverfahren mitzumachen, wenn irgendwo ein Gesetzesentwurf vorgeschlagen wird, auf Kantonsebene oder Gemeindeebene oder was auch immer, dass wir uns da halt auch bei diesen Vernehmlassungen, falls es in unser Thema fällt, dass wir uns da auch mit einbringen und unsere Erfahrungen, die wir gesammelt haben, in anderen Bereichen dort ja, mitteilen. Nebst dem Dialog mit der Öffentlichkeit und dem ständigen Versuch, einer breiten Öffentlichkeit klarzumachen, dass Sicherheit nicht dazu missbraucht werden darf, um Techniken einzuführen, die gewissen Menschen dann halt auch schaden könnten.
Du bist eingeladen auf der Shift, einer Konferenz, wo sich ja vor allem UnternehmerInnen treffen und dieses Thema digitale Ethik besprechen. Inwieweit bist du oder befürchtest du da auch ein wenig zum Ethikwashing beizutragen? Oder glaubst du, dass du eine berechtigte Stimme hast und dieses Thema eben in Wirtschaft und Unternehmen wirklich angekommen ist und ernsthaft betrieben wird?
Ich glaube, die Spannweite ist noch sehr, sehr, sehr groß im Moment. Es gibt Unternehmen, die nehmen das sehr ernst, die bemühen sich auch wirklich, aber weil es noch nicht so viel Erfahrung damit gibt, wie man das wirklich verantwortungsvoll umsetzt, geht manchmal auch etwas schief. Das kann vorkommen, man kann auch aus Fehlern lernen, das ist klar. Aber Ethikwashing, ja, das gibt es selbstverständlich auch. Das passiert halt vor allem dann, wenn es irgendwelche Ethikboards oder Gremien gibt, die dann halt nicht wirklich etwas zu sagen haben. Also die auch keine Entscheidungen irgendwie, zum Beispiel einem Unternehmen wirklich stoppen können oder wirklich eingreifen können in das tägliche Geschehen. Das ist ein Problem und dass das dann anders dargestellt wird, ist auch klar. Ich glaube aber schon, dass der Wille auch oft da ist, das besser zu machen. Und ich glaube auch, dass was ich ja vorstellen werde an der Konferenz, ist ein Tool, was wir für die öffentliche Verwaltung entwickelt haben, um einen ethisch verantwortungsvollen Einsatz von algorithmischen Systemen zu ermöglichen. Und wir sind eigentlich der Überzeugung, dass sich das recht gut auch auf privatwirtschaftliche Unternehmen übertragen lässt. Sind so Fragebogen-Checklisten, die man zuerst ausfüllen muss, mit Ja-Nein-Fragen, wo man dann sofort sieht, gibt es Probleme oder gibt es keine? Und je mehr Ja's man hat, umso mehr Vertiefungsfragen kommen dann, die man dann ausführlicher beantwortet und das auch festhält. Und zwar passiert das schon in der Planungsphase, also nicht erst kurz vor Live-Schaltung, sondern es beginnt in der Planungsphase und dann in der Testphase eines Systems. Und dann, wenn es live geht, wird das aber dann auch noch weitergemacht. Das ist auch nicht passiert, dass man dann sagt, ja, wir haben es ja geprüft und jetzt läuft es ja, jetzt ist alles gut. Das wäre ja auch ein bisschen Ethik-Washing. Wir sind eigentlich der Überzeugung, dass man so etwas Ähnliches wirklich auch für Unternehmen machen könnte und müsste. Weil wir das für die öffentliche Verwaltung entworfen haben, sind da natürlich Fragen dabei, die nicht so zentral sind für private Unternehmen. Also eine hat zum Beispiel, was für die Verwaltung wichtig ist, kann das eine politische Entscheidung oder ein Recht auf irgendeine Leistung, die man vom Staat hat, beeinflussen. Das wäre dann wahrscheinlich nicht so wichtig für ein Unternehmen. Also je nachdem, wenn es eine Krankenversicherung ist beispielsweise, die ja auch gesetzliche Vorschriften und Pflichten zu erfüllen hat, dann gibt es dann plötzlich doch auch wieder Fragen, die ganz ähnlich sind wie in der öffentlichen Verwaltung. Aber ich glaube, das stößt auch auf recht offene Ohren, diese Sachen. Ich weiß auch von Unternehmen, die Versuche in eine solche Richtung bereits machen, die da dran sind. Aber es ist halt noch nicht alles wirklich überall umgesetzt. Es ist Work in Progress.
Wir haben jetzt so ein bisschen so ein Portfolio, sage ich mal, von Maßnahmen, Projekten und Ideen besprochen. Wo siehst du denn ganz persönlich so den wesentlichen Punkt jetzt bei digitaler Ethik? Wo hapert es noch am meisten? Was sind die wirklich großen Herausforderungen, die da noch vor uns stehen? Gibt es da etwas Bestimmtes, woran du denkst? Oder sagst du eher, ja, es geht darum, diese komplexe Materie nach und nach abzuarbeiten?
Ich glaube, eine der großen Herausforderungen ist, dass sehr viel Unwissen und Halbwissen vorhanden ist und man teilweise versucht, damit dann etwas aufzubauen und vielleicht in eine falsche Richtung geht oder dass man sich nicht bewusst ist, dass es für Ethik halt Ethikerinnen braucht und nicht nur Informatikkenntnisse. Die sind auch sehr wichtig, aber es braucht wirklich diese Zusammenarbeit auch zwischen den verschiedenen Disziplinen. Und dass das genauso viel Raum und Zeit halt auch braucht, wie zum Beispiel das Thema Sicherheit, was schon, also Cybersecurity, das ist schon recht, glaube ich, ein bisschen besser angekommen, dass vielen bewusst ist, dass man sich vor Hackerangriffen irgendwie schützen muss. Das wird auch angeschaut, meistens, da gibt es auch Fehler, aber das ist schon recht da, aber es braucht halt das andere auch und es braucht Zeit und es kostet. Man darf sich das aber auch etwas kosten lassen, wenn man sich bewusst wird, dass man dafür dann etwas dazu beiträgt, dass diese Technologie der Gesellschaft zugutekommt und auch allen in der Gesellschaft zugutekommt und nicht nur wenigen.
Glaubst du denn, dass wir in, ich sage mal, 5 Jahren, ich bin optimistisch, eine Art Ethik-Label haben werden, so wie wir die Öko-Labels haben oder was auch immer? Ist das realistisch, dass wir sowas haben werden für Unternehmen, wo sie eben so wie man Qualitätsmanagement-Siegel bekommen kann oder sowas, das auch bei Unternehmen angedockt ist und dass sie eben vertraglich oder gesetzlich, besser gesagt, verpflichtet werden, das auch zu machen, wenn sie in einem bestimmten Sektor unterwegs sind?
Also Bestrebungen sind da, dass wir in 5 Jahren soweit sind. Wir sind nicht komplett davon überzeugt, dass ein Ethik-Label die beste Variante ist, um diese komplexe Situation zu lösen. Und zwar, weil um ein Label zu haben, braucht es in irgendeiner Form eine Quantifizierung, also eine Übersetzung in Zahlen von Ethik. Und das ist halt wirklich sehr anspruchsvoll, das wirklich objektiv zu machen. Es gibt dann irgend so Fragebogen oder Listen, die man durchgehen muss, wo man, das kann auch total ausgekügelt sein, das kann viele, viele Fragen beinhalten. Aber irgendwie hat es dann immer Fragen drunter, wo dann steht, wird damit manchmal eine bestimmte Gruppe diskriminiert zum Beispiel? Oder werden viele Menschen benachteiligt dadurch? Also ich sage das jetzt so ein bisschen plakativ. Und da haben wir die Wörtchen viele oder manchmal drin und das kann einfach nicht objektiv sein. Weil für mich ist manchmal etwas anderes als für dich und in noch einem anderen Kontext ist was anderes. Und wenn man dann da reinguckt und merkt, dass solche Sachen drin sind, dann muss man sich dann am Schluss fragen, ist das Ganze noch, kann das objektiv sein? Ich sage nicht, es kann nicht objektiv sein, aber im Moment hat uns jetzt noch nichts wirklich so ganz komplett überzeugt. Das ist so ein bisschen die Problematik davon. Und wenn man, und dann hat es auch noch so ein bisschen die Gefahr, dass wenn man so ein Label hat, ist es so wie ein Stempel, den man sich auf die Website oder das Produkt setzen kann, dann sieht es so fertig aus. Und klar, die meisten Label, die jetzt dran sind, sich zu etablieren oder die ausgearbeitet werden, die sehen dann vor, dass das nach einem Jahr oder 2 Jahren oder 5 Jahren wieder beurteilt wird. Aber es könnte ja der völlig falsche Zeitpunkt sein dafür. Weil gerade wenn es um Menschen geht und um gesellschaftlich relevante Entscheidungen, dann kann sich ja nicht nur die Technologie plötzlich ändern, sondern auch das System Gesellschaft, was wiederum auf die Technologie eine Rückwirkung hat. Und dann müsste man eigentlich sofort darauf reagieren und nicht erst in 2 Jahren und das dann erst neu beurteilen. Weil dann hat man 2 Jahre lang eigentlich ein System, was das Label nicht mehr verdienen würde. Das ist auch so eine gewisse Gefahr, die da besteht. Das gilt natürlich auch für alle Öko- und Energielabel und so weiter. Das ist genau dasselbe. Was es ja auch gibt neben den Labels, sind diese Scores. Und da haben wir aber auch gewisse Bedenken. Also das ist ein sehr bekanntes solches Score-System, ist dieses Nutri-Score für Lebensmittel, was man ja in ganz vielen Supermarktprodukten sieht, man das mit diesen Buchstaben A, B, C, D, E. Ich weiß gar nicht, bis wohin es geht. Und da ist es halt so, dass es relativ einfach ist, das zu optimieren, dass man dann zum Beispiel Zucker ersetzt durch irgendetwas anderes Süßes und dadurch in eine bessere Kategorie rutscht. Und wenn man das jetzt auf die Ethik übersetzt, dann läuft man halt in die Gefahr, dass man dann sagt, okay, jetzt diskriminieren wir ein bisschen weniger Menschen mit dunkler Hautfarbe, dafür mehr Frauen. Besser wird es nicht, genauso wie das Produkt nicht gesünder wird, wenn ich Zucker durch Honig ersetze. Das ist Augenwischerei. Und das wirkt dann halt so sehr verständlich, quantifiziert, wissenschaftlich und einfach und ist es aber vielleicht gar nicht.
Wie glauben Sie denn, bringt man dann die Ethik in die Systeme?
Also es gibt nicht einen Weg, der das alleine schafft, sondern es braucht ganz viele Facetten. Einer davon ist, dass man die Autonomie der einzelnen Menschen quasi stärkt, indem man ihnen das notwendige Wissen gibt, dass man ihnen Zugang zu den notwendigen Informationen gibt und auch einfach verständliche Informationen, also erstens einfach zu finden und zweitens einfach zu lesen und dass man ihnen auch den Zugang und den Weg zu den notwendigen Instanzen, die dann auch sich wehren für einen, vereinfacht und dass auch bekannt ist, dass es diese Wege gibt. Also wenn jetzt irgendetwas falsch läuft, vor allem, dass man sich auch dem widersetzen kann. Das wäre so eine Möglichkeit. Dann braucht es wohl auch gesetzliche Regulierung. Das ist aber auch nicht der einzige Weg. Und dann denken wir schon, dass Transparenz in verschiedenen Formen, also es gibt ja auch nicht die Transparenz, wichtig ist. Wobei man da auch sagen muss, Transparenz ist nie das Ziel, sondern der Mittel zum Zweck, um ethische Grundprinzipien zu erreichen, wie Gerechtigkeit, Fairness oder Autonomie. Oder auch Schadensvermeidung. Und durch Transparenz lässt sich das erreichen, aber Transparenz alleine ist eigentlich noch nicht. Und dann braucht es Verfahren, um halt einen verantwortungsvollen Umgang zu begleiten, sowohl für Unternehmen als auch für die Verwaltung. Das muss nicht in einem Gesetz festgehalten sein, aber es braucht halt etablierte Verfahren. Und ja, auch so etwas wie Industriestandard, Gepflogenheiten, die irgendwann ankommen.
Meine Beobachtung ist, dass es wir hatten das vorhin auch schon angesprochen, dass eben es für viele kleine Organisationen, Non-Profits, Vereine, also die in der Gemeinwohlökonomie tätig sind, Social Entrepreneurs, dass es für sie extrem schwer ist, eben Schritt zu halten mit dieser technologischen Entwicklung. Das ist wirklich eine Frage, die mich beschäftigt. Wie bekommt man die mit in dieses Boot? Wie kann man sie stärken und sie befähigen, da überhaupt mitzumischen?
Unser Ziel ist eine Welt, in der die Technologie für das Gemeinwohl genutzt wird. Und wir halten das auch für möglich. Dazu müssen wirklich alle ins Boot geholt werden. Und da dürfen wir einfach nicht aufhören, immer und immer wieder zu versuchen, alle auch mit einzubeziehen, zu kontaktieren und auch Ängste abzubauen und Vorurteile und aufklären, noch einmal aufklären, erklären, erläutern. Weil es sind komplexe Themen. Es ist auch nicht besonders hilfreich, dass die Begrifflichkeit so unklar ist. Also man kann von Algorithmen reden, man kann von künstlicher Intelligenz reden oder von Machine Learning oder von Big Data. Und das ist alles sehr diffus, auch für Expertinnen. Sie ist sich niemand einig, was jetzt da genau der Unterschied in die Gemeinsamkeit oder was auch immer ist. Das hilft nicht, und dann hilft es auch nicht, dass zum Beispiel der Begriff künstliche Intelligenz ganz oft assoziiert wird mit so einem Sci-Fi Film geprägten Bild von irgend so kleinen, süßen, weißen Robotern, die dann aber ganz böse die Weltherrschaft an sich reißen. Und dann hat man sofort Angst, dass das alles, dass wir so machtlos und ausgeliefert sind. Und das sind wir aber gar nicht, weil diese Systeme können ja nur das, was wir ihnen erlauben zu tun. Und die basieren ja auf Regeln, die die Gesellschaft und die Menschen gemacht haben. Und man muss halt das auch immer im Blick haben, dass es eine soziotechnologische Sache ist. Also das System ist nicht nur technologisch, sondern die Gesellschaft, die interagiert ja auch immer wieder. Und ich glaube, da muss man einfach aufklären, aufklären, aufklären. Aber wir haben auch schon festgestellt, dass es wirklich sehr schwierig ist. Also gerade wir hatten diesen Auftrag des Kantons Zürich, woraus dann auch unser Tool entstanden ist für die Verwaltung. Und da wollten wir mit Organisationen sprechen, die sich für betroffene Menschen einsetzen, also zum Beispiel für Sozialhilfeempfängerinnen. Was jetzt in Zürich noch nicht von einem Algorithmus gemacht wird, aber das könnte passieren. Es gibt andere Gegenden in der Schweiz und auch in Europa, wo das vorkommt. Da hatten wir größte Probleme, jemanden zu finden, der mit uns reden wollte. Und wir sind dann auch gescheitert, weil einfach so eine Angst vor der neuen Technologie da ist und die Möglichkeit, dass man darauf jetzt einwirken könnte, dass es auf eine gute Art und Weise eingesetzt wird, die wurde gar nicht gesehen. Das fanden wir recht schade.
Die Bertelsmann Stiftung hat ja so ein Tool praktisch gemacht für einen Kindergartenfinder, weil das in Deutschland ein Riesenproblem ist. Und die eben gesagt haben, wir wollen ein positives Tool machen, um zu zeigen, wie eben etwas gut genutzt werden kann, wie diese Technologie in einer guten Art und Weise genutzt werden kann. Gibt es dazu auch bei euch Impulse zu sagen, das wäre ein Projekt oder eine Idee, im positiven Sinne eben, wo man zeigen kann, warum es gut ist, diese Technologien anzuwenden?
Also es gibt in der Schweiz, also auch in Zürich, ein wahrscheinlich recht ähnliches Tool. Das ist ein Pilotprojekt, das wurde leider noch nicht ganz konkret umgesetzt. Da geht es um die Zuteilung von Kindern in Schulklassen. Also Kindergarten gehört bei uns ja zur Schule und dann Primarschule oder Grundschule. Und das ist gerade zum Beispiel in der Stadt Zürich ein hochkomplexes Thema, weil es gibt Gegenden, da gibt es zu wenig Schulraum und dann gibt es Personalmangel. Dann hat man hier ein integratives Modell, sodass alle Kinder in die Regelklassen kommen, auch wenn sie beispielsweise zu wenig Sprachkenntnisse haben. Dann brauchen die spezielle Förderung, wofür es wieder mehr Personal und Räumlichkeiten braucht. Dann soll der Schulweg so sein, dass die Kinder das alleine bewältigen können. Es soll eine ausgeglichene Mischung von Kindern verschiedener Herkunft und von auch den Geschlechtern haben und so weiter. Da gibt es ganz viele Kriterien, nach denen heute schon von Hand diese Zuteilung gemacht wird, also seit Jahrzehnten. Und das hat man nun versucht oder hat das programmiert in einem Algorithmus. Und das ist wirklich ein tolles Projekt, weil es auch Studien gibt, die bestätigen, dass es für alle Kinder eine Bereicherung und eine Verbesserung auch der Chancen ist, wenn sie in möglichst gemischten Klassen sind, die nicht die gleichen Kinder sozusagen zusammensortieren, sondern möglichst unterschiedliche Hintergründe, Eltern und so weiter. Das wird, glaube ich, im Moment laufen, soweit ich weiß, versuche das zu vergleichen mit dem, was von Hand gemacht wird, wie dann das der Algorithmus machen würde, und das finden wir eigentlich recht toll. Und dann gibt es natürlich noch andere gute Anwendungen, zum Beispiel in der Medizin, in der Diagnostik von Brustkrebs beispielsweise. Das funktioniert besser, wenn diese Bilder durch einen Algorithmus ausgewertet werden, als wenn das Menschen machen. Natürlich blickt am Schluss dann auch noch eine Ärztin drauf, aber es ist effizienter auf die Weise. Und ich meine, so etwas ist wirklich toll und nicht nur für die betroffene Patientin eine Bereicherung, wenn das frühzeitig entdeckt wird, sondern das spart ja dann wiederum auch medizinische Kosten, was wiederum via Krankenkassen für alle einen Nutzen bringt. Also das hat wirklich recht große Implikationen, solche Sachen.
Mich würde noch interessieren, was leitet dich ganz persönlich? Was gibt dir Orientierung, eben wenn du dich mit ethischen Fragestellungen beschäftigst?
Ich habe der große Abneigung gegen jegliche Diskriminierung. Und das ist so mein Grundantrieb einerseits. Und dann habe ich irgendwie auch so den Anspruch, die Welt nicht in einem schlechteren Zustand zu hinterlassen, als ich sie quasi erhalten habe, wenn dann meine Kinder mal groß sind. Also dass ich quasi daran mitarbeite, dass die Welt sicher nicht noch schlechter wird, da wo ich da etwas dazu beitragen kann.
Vielen Dank. Gibt es noch etwas, wo du sagst, das ist dir wichtig in Sachen digitale Ethik? Das wolltest du schon immer mal sagen.
Ja, vielleicht ist es nicht so fest digitale Ethik, sondern mehr halt einfach wirklich so grundsätzlich, dass die Technologie, es ist mir wirklich wichtig zu sagen, dass sie nicht schlecht ist an sich, sondern dass es wirklich auch Potenzial hat, sondern dass es nicht darum geht, die Technologie schlecht zu reden, sondern dass es wirklich darum geht, einen verantwortungsvollen Umgang hinzukriegen und dass das auch machbar ist. Das finde ich recht wichtig, weil man oft, gerade als NGO, die sich in diesem Themenfeld bewegt, dann kommt oft so die Äußerung, ja, ihr seid ja dagegen. Nein, sind wir nicht. Wir sind nicht gegen die Technologie, sondern wir sind dagegen, dass sie auf eine schlechte Art und Weise eingesetzt wird. Und das ist, finde ich, ein recht wichtiger Unterschied. Und ich glaube, die digitale Ethik, die trägt dazu auch viel bei, dass es in eine gute Richtung geht.
Dein Wunsch für Algorithm Watch in der Schweiz? Wo willst du in 5 Jahren sein?
Ich hoffe, dass wir in 5 Jahren finanziell so stabil dastehen, dass wir das zusätzliche Personal, was wir dringend bräuchten aufgrund der Anfragen und Aufträge, die wir auch haben könnten, dass wir die auch bezahlen könnten und dass wir...
Wie finanziert ihr euch?
Wir hatten jetzt am Anfang das Glück, dass wir über den Mikropionierfonds eine Anschubförderung erhalten haben. Die läuft aus. Wir haben Einzelspenden. Wir sind jetzt dran, verschiedene andere Fundraising-Strategien auch umzusetzen und es laufen da verschiedene Sachen. Also wir sind gemischt finanziert. Es wird Projekte geben, die finanziert werden, also Projektbasis, aber wir hoffen auch, dass wir so eine Grundfinanzierung für die Institution als Ganze wieder haben können und Einzelspenden versuchen wir auch aufzubauen. Aber das ist halt etwas, was nicht von gestern auf heute geht. Das braucht etwas Zeit.
Auch ein hartes Geschäft, wenn man diese Perspektive auch noch mit inkludieren muss, ne?
Ja, auf jeden Fall. Aber wir sind da zuversichtlich, dass wir das hinkriegen, weil wir sonst so schnell jetzt eigentlich da waren, dass wir eigentlich auch der Überzeugung sind, dass die Fundraising-Seite eigentlich da hoffentlich auch bald folgen sollte, dass wir dort auch ankommen.